Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation mit meiner Wenigkeit Raoul Semmler und deiner Wenigkeit.
Ich bin Lina und ich mache den Podcast zusammen mit Raoul.
Yay! Ich mache hier Dinger bei der letzten Generation seit 2022, Januar. Und unter anderem habe ich viele Proteste gemacht, bin seit über einem Jahr auch im regionalen Team. Wir sind so im Südwesten tätig dort und bin hier beim Podcast und bei der Promi-Vernetzung. Yes. Lina, was machst du sonst so?
Ja, ich bin auch schon lange bei der letzten Generation dabei und habe verschiedene Sachen gemacht und primär jetzt gerade viel im Bereich Außenkommunikation und Media. Und wir freuen uns voll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch diesen Podcast anhört. Es gibt ein paar Änderungen, die wir jetzt hier einmal kurz zu Beginn direkt erzählen wollen, was den Podcast betrifft. Einfach, wir haben uns nochmal so zusammengesetzt und noch ein paar Ideen ausgetauscht rund um Aufbau, rund um welche Themen wollen wir eigentlich besprechen im Podcast. Und haben uns überlegt, dass wir gerne in diesem einleitenden Teil, der immer kommt vor der Presseschau, immer auch gerne ein Thema mit dabei haben wollen, worüber Raoul und ich dann sprechen. Also wir werden dann ja verschiedene Sachen, verschiedene Erfahrungen, irgendwas, was uns persönlich betrifft, irgendwie aufgreifen in diesem Teil und dann aber wie gehabt irgendwie auch diesen Update-Teil haben, von wo wir so ein bisschen erzählen, was so passiert ist die letzten 2 Wochen bei der letzten Generation und drumherum. Und eine andere Neuerung, die es jetzt noch gibt, ist, dass wir im vorletzten Teil, also kurz vorm Schluss, immer einen Menschen von der Kerngruppe dabei haben werden, der dann oder die dann für uns eine Frage aus der Community, die irgendwie auf Social Media gestellt wurde oder aus der Bewegung gestellt wurde, beantworten werden. Und Raphael ist leider nicht mehr dabei quasi. Der wird jetzt heute nochmal ein letztes Mal erzählen, was er denn so macht jetzt weiter, wenn er nicht mal beim Podcast dabei ist, was er dann so macht. Genau, aber das sind so Sachen, die sich jetzt quasi ändern werden. Und wir haben heute ein spannendes Thema auf jeden Fall mitgebracht. Hast du noch was zu ergänzen, Raoul? Habe ich irgendwas vergessen?
Jetzt, wo du es so spontan sagst, mir ist spontan gekommen, als du es so ausgesprochen hast, dass das wahrscheinlich eine traurige Folge sein wird.
Ja. Okay.
Weil Raphael uns schon lange begleitet hat. Und ich glaube, es ist... Oh, warte mal, wie lange ist das her? Es ist, in einem Monat ist es, glaube ich, 2 Jahre her, oder? Seitdem wir Raphael auch kennen.
Dass wir das hier mit ihm gemacht haben?
Dass wir das erste Interview mit ihm gemacht haben damals. Also er auf der anderen Seite.
Er mit uns ein Interview geführt hat bei dem Pipeline-Protest.
Er mit uns?
Ja.
Ja, beim Pipeline-Protest.
Ich fand auch irgendwie vielleicht bei dem Thema, was du rausgesucht hast, du hast ja so ein bisschen überlegt, über was wollen wir hier in der Einleitung sprechen, dachte ich auch, vielleicht ist dieser Pipeline-Protest und alles, was wir so für Erfahrungen drumherum gemacht haben und auch mit Raphael dabei, eigentlich eine ganz gute Sache, um auf diese verschiedenen Themen, die du vorbereitet hast, über die man irgendwie sprechen könnte, einzugehen. Dachte zumindest, das könnte auf jeden Fall irgendwie passen.
Ja, ich finde, das ist, da sprichst du echt was Wahres an. Also ich habe mir ja so Gedanken gemacht über das Thema Mut.
Mhm.
Und darüber reden wir. Aber ich glaube, nach der Presseschau.
Mhm.
Vielleicht so als kleiner Titel. Nicht nach der Presseschau. Oh Gott, ich bin noch nicht in der neuen Struktur.
Nicht nach der Presseschau. Jetzt.
Jetzt
sprechen wir über Mut.
Wir sprechen jetzt über Mut. Ja, und wo du sagst Pipeline-Protester, das war ja insofern spannend überhaupt. Also wie wir damals zur letzten Generation gekommen sind, oder ich kann es für mich sagen, ich hatte ja da irgendwie so, ich hatte mit meinen Dozenten geredet und hätte ich damals nicht ein Studienprojekt, wäre das nicht bewilligt worden, weil mir eine Personalie gefehlt hat, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so krass eingestiegen in die LG, glaube ich.
Mhm.
Weil das war so im Januar so eine Entscheidung mit...
Januar 2022?
Im Januar 2022, genau. Mhm. Und damals war ja super unklar, wie schnell geht das so. Wir hatten teilweise Reaktionen aus England mitgesehen, wie da irgendwie, glaube ich, die Leute so repressiv gegen die vorgegangen wurde. Und wir hatten es teilweise auch schon woanders miterlebt. Aber so dieser Punkt von, okay, wenn wir jetzt halt irgendwie jeden Tag auf die Straße gehen, werden die uns irgendwie in U-Haft packen? Werden die unsere Wohnungen durchsuchen? Und im ersten Jahr war das mit diesen Hausdurchsuchungen ja überhaupt noch... Also es schwebte über uns schon gleich am Anfang. Aber wir dachten halt eher so Wohnungen in Berlin, wo wir untergekommen waren.
Mhm.
Anfangs waren die Ängste, glaube ich, noch viel, viel größer. Auch so, was an Gewalt da irgendwie alles kommen kann und so. Und ich meine, du hast es ja selber damals auch erlebt. Du wurdest ja... Das war so eher einer der ersten großen Aufschreie, wo ein Mann dir eine Ohrfeige gegeben hat.
Mhm.
Und ich weiß nicht, Mut ist halt so ein riesiges Thema, ne? So, aber ich finde es halt super, ein super wichtiges Thema und was sich durchzieht, worüber ich immer wieder dran denken muss, an Jakob und dich, So, wie ihr damals die Schule geschmissen habt. So, und was das für einen Mut gekostet haben muss.
Mhm. Ja, ich war ja 2021 Teil von den Leuten, die den Hungerstreik gemacht hatten vor der Bundestagswahl. Und dann, als dann im Januar das Ganze losging, da hast du ja gerade ein paar Sachen erzählt, ne? Als das Ganze angefangen hat, als man noch nicht wusste, wie reagiert die Polizei, wie reagiert der Staat da drauf und so weiter, habe ich aber dann für mich so nach dem Hungerstreik erstmal ein bisschen andere Sachen gemacht, überlegt, noch ein bisschen zur Schule gegangen und habe dann aber gemerkt, so ich brauche irgendwie ein Projekt oder das war dann eben die letzte Generation, wo ich so denke, okay, da will ich irgendwie mitmachen, da möchte ich meine Kapazitäten reinstecken und vor allem dieses Gefühl, das waren da 3 Monate vor meinen Abiturprüfungen, dieses Gefühl von, ich kann jetzt nicht einfach, wenn im Januar so ein Raoul sich zum Beispiel in Berlin auf die Straße klebt, so jeden Tag, kann ich ja nicht irgendwo in Lünen, da habe ich noch in Lünen, beziehungsweise schon in Dortmund gewohnt, das ist in NRW, irgendwie zur Schule rennen und meine Abiturprüfung schreiben oder sowas. Ich muss ja eigentlich mit dabei sein, ich muss ja eigentlich auch nach Berlin gehen und die Leute da unterstützen oder mit auf die Straße auch mitgehen. Und dann, habe ich halt entschieden, dann so 3 Monate vor den Prüfungen ungefähr, vor den Abiturprüfungen zu sagen, ich breche das alles ab und gehe eben nach Berlin, um die letzte Generation zu unterstützen. Genau, und das hat auf jeden Fall, also ich weiß nicht, irgendwie, ja, das Wort Mut, interessantes Wort auf jeden Fall, hat auf jeden Fall viel, also es hat Überwindung und ich habe lange darüber nachgedacht und so weiter gekostet, aber eigentlich so, wenn man sich das mal so, die Fakten sich so ganz klar auf den Tisch legt, so, okay, Klimakatastrophe, riesengroße Gefahr, so, kostet jetzt schon unfassbar viele Menschenleben und dann sprießt da ein neues Widerstandsprojekt irgendwie aus dem Boden und Leute gehen da auf die Straße, so, wo möchte ich dann sein? Möchte ich in der Schule sein oder möchte ich eben mit in Berlin auf der Straße sein und dann habe ich das halt so entschieden und dann haben wir uns ja auch kennengelernt, Raoul. So, ist ja auch schon ganz schön lange her alles.
Voll. Ich dachte gerade, als du es so erzählt hast, dachte ich so, ich habe immer wieder diesen Gedanken gehabt und mich würde interessieren, was du dazu denkst. So, also ich bin sehr spät erst zum Klimaaktivismus gekommen. Ich habe auch schon mit 18, 19 irgendwie Naomi Klein gelesen, No Logo, und hatte da zumindest schon so ein Bewusstsein für Fast Fashion und das hat bei mir da einiges verändert, aber es war schon auch viel so auf einer sehr individuellen Ebene, ne? Und weiß auch noch damals, weil ich war vor auf dem Fast Fashion Trip, also von wegen das Sweatshops und irgendwie auch Städte, die ausverkauft werden, irgendwie so war glaube ich eine Stadt, die wird da erwähnt, glaube ich, die von Levi's irgendwie so vollkommen zu plakatiert wird und so und es ging um irgendwie das Essen in Schulcafeterien und so, das vollkommen durchkommerzialisiert, aber vollkommen ungesund ist in Amerika. Und ich weiß auch, damals habe ich auch so bestimmte Sachen gegeneinander ausgespielt in meinem Kopf. So, da habe ich mich gefragt, warum sind Leute aus irgendwie antifaschistischen Kontexten, warum tragen die dann Puma oder Nike oder Adidas-Schuhe so, die halt woanders wieder irgendwie für eine Ausbeutung sorgen. Und das war so mein Punkt. Und dann hat es erstmal ewig gebraucht und ich habe viel mich selbst auch mit verwirklicht. So. Und genau, wo ich jetzt hinkommen will zu dem Gedanken ist, ich habe trotzdem manchmal so ein Schuldempfinden, ja, weißt du, ich konnte so viel aus meinem Leben da irgendwie so viel mir anschauen, auch auf der Welt und irgendwie 2-mal studieren und alles und denk mir so, wenn du als so junger Mensch irgendwie da sagst, okay, ich werde mir auch erstmal so den Weg vielleicht so ein bisschen verbauen, Studium gleich machen zu können oder entscheide mich dazu, jetzt erstmal was anderes zu machen als Studium und ich entscheide mich dazu, jetzt was anderes zu machen als zu reisen und so. Hast du das auch, dass du so denkst, so boah, ey, egal mit wem ich da im Widerstand bin, aber du hast doch alles das schon gehabt und so. Und hättet ihr damals nicht, hätte ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, vor 10 Jahren mehr gemacht, dann müsstest du jetzt gar nicht auf die Straße gehen. So. Hast du das manchmal oder wie ist dein Verhältnis da dazu?
Also, ne, ich kann ja auch jetzt einfach, also auch offen irgendwie darüber sprechen, so selbstverständlich denke ich das manchmal. Selbstverständlich denke ich manchmal so, was ein Kack irgendwie. Also ne, Widerstand ist eine unfassbar anstrengende Sache und braucht unfassbar viel Kraft und Motivation und so weiter, die man da reinsteckt. Und ich kann mich auf jeden Fall nicht davon freimachen, dass ich nicht ab und zu denke so, ach man, warum ist diese Katastrophe da? Warum wurde nicht viel früher gehandelt? Warum stecke ich da jetzt alles rein und so weiter? Und genau, trotzdem, ne, also natürlich habe ich so viele Gedanken und Gefühle auch so, aber trotzdem komme ich dann immer wieder irgendwie zum Schluss, auch wenn es irgendwie Tage gibt, die sind irgendwie mehr down und dann gibt es Tage, die sind irgendwie mehr so up und mehr so motiviert und mehr so, okay, ja, wir können irgendwie voll was reißen und so weiter. ich habe auch das Gefühl, ich bin schon einfach relativ lang in dieser aktivistischen Bubble unterwegs. Ich habe jetzt auf Social Media, auf Instagram, kann man immer bei seinem persönlichen Profil immer so Rückblicke bekommen, was man so, keine Ahnung, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren gepostet hat. Und da wurde mir dann vorgestern angezeigt, da war vor 6 Jahren ein Bild von mir, wo ich so bei meiner allerersten, ja, bei meinem allerersten Protest, da war ich so ganz klein, in der Dortmunder Innenstadt stand mit einem Pappschild in der Hand, irgendwie gegen das Kükenschreddern kurz vor Ostern. Vielleicht ist einigen von euch irgendwie das Thema irgendwie, habt ihr vielleicht irgendwie mitbekommen, die Debatte darum und die Diskussion und so weiter, alles schrecklich. Und das heißt, vor 6 Jahren, und das fand ich so mindblowing, als mir das vor ein paar Tagen aufgefallen, wow, ist, vor 6 Jahren hat das Ganze angefangen und ist seitdem auch, und ich wusste aber für mich so, das wird nicht weniger werden, das wird mehr werden, weil die Ungerechtigkeiten sind da und wir müssen dagegen auf die Straße gehen. Und deswegen bin ich einfach schon einfach, also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich bin einfach schon relativ lange in diesem Mindset drin und deswegen habe ich weniger oft das Gefühl so, es könnte auch alles anders sein. Weil man gefühlt mein Leben so, 6 Jahre, das ist so, keine Ahnung, ein Drittel meines Lebens oder so. Ich bin jetzt 21 ungefähr. Das ist schon so lange so. Ich kenne es auch fast gar nicht mehr anders. Aber trotzdem, ja, trotzdem sitze ich auch manchmal da und denke so, what the fuck, warum müssen wir das alles eigentlich machen? Das ist unfassbar anstrengend. Genau, vielleicht war das so ein bisschen Antwort auf deine Frage.
Ja, also ich das ist ja auch gerade so ein Suchen und ich weiß gar nicht irgendwie, wo die richtigen Antworten sind oder wo die Antworten sind, die irgendwie befriedigen. Vielleicht noch so eine andere Sache, die ich mir bei dem Thema Gedanken zugemacht habe. Wie ist denn das bei dir? Also entscheide gerne selbst, ne, über welche Ängste oder so, über welche privaten Themen du da irgendwie hier ja auch, es ist ja auch, kann ja jede Person hören, genau, ist öffentlich, mit reden magst. So, ich kann da vielleicht auch mal einen Anfang machen, weil ich weiß zum Beispiel, ich habe das bei meinem ersten Zellenaufenthalt, also beim ersten GESA-Aufenthalt es war noch bei Extinction Rebellion, damals in München, so vollkommen random. Wir sind dann nur an der Straße gestanden und wurden, auf einmal waren wir in der GESA, aber auch nur in so einem Vorraum, richtig absurd. Und dann Gefährderansprache und alles. Das hat sich richtig kacke angefühlt, weil halt nicht so gut drauf vorbereitet. Und ich selbst irgendwie nicht so ein gutes Training vorher gemacht habe oder gar kein Training gemacht. Aber so dann das erste Mal in der Zelle in Berlin, das war irgendwie cool. So, da war ich drauf vorbereitet. Aber dann so das erste Mal im Gefängnis in der JVA, das war schon echt...
In Bützow? Irgendwie. Oder war das Bützow?
Nicht in Bützow. Nee, das war damals in München noch. Ach so. Nicht München. In Erding damals war der Prozess. Und ich weiß mit gar nicht mehr, wo irgendwo. Genau, mit dem Flughafen. Flughafenprotest in Erding. Und das waren irgendwie, ich weiß nicht, 6 Wochen oder so waren wir... ich glaube, wir waren 3 oder 4 Wochen auf der Straße vorher. So die erste Protestphase, Berlin, dann irgendwie Hamburg, dann an die Flughäfen. Und einfach dieser Punkt, also so einsam dann in dieser Zelle zu sein, es war ja auch noch Corona, und sich dem immer wieder auszusetzen. Also wie geht es dir da? Machst du das noch? Hast du das oft gesehen? Und was hat dir dabei geholfen? Bei mir hat da zum Beispiel geholfen... Nee, das sag ich gleich. Sag du erstmal das und dann sag ich, was mir dabei geholfen hat, auch so in der Entwicklung. Weil ich glaube, es gibt so irgendeinen Punkt und ich glaube, es gibt aber auch so einen Punkt, wo man vielleicht später im Leben trotzdem das machen kann. Weil es gibt ja auch Leute, die das vorher nie gemacht haben und jetzt auf einmal sagen, ich erlerne diesen Mut.
Also, ja. Du kannst voll gern gleich noch ein bisschen was dazu sagen, so was hat dir geholfen, weil ich habe noch nicht so wirklich den Weg gefunden, was mir dann dabei hilft in solchen Situationen. Ich finde es auch voll gut, wenn wir über solche Themen einfach reden hier im Podcast. Ich freue mich auch voll von euch, wenn ihr das hört, irgendwie später uns eine Rückmeldung geben wollt, wie es euch so gefallen hat, einfach um so ein bisschen zu normalisieren oder ein bisschen auch darüber zu reden. Nicht immer nur so, wir sind irgendwie die starken Leute, die hier Widerstand leisten und uns kann nichts anhaben und so weiter, sondern wir haben auch, sag ich mal, Gefühle und für uns sind irgendwie voll Gefängnis, GESA, also Gewahrsamsaufenthalte und so weiter, auch unfassbar herausfordernd. Und ich glaube, darüber zu reden kann irgendwie, ja, oder gemeinsam irgendwie in einer Debatte zu kommen, irgendwie, das kann auf jeden Fall helfen. dachten wir uns. Und ich würde einmal in dem Zusammenhang zu dem Thema wirklich einmal ganz kurz über den Pipeline-Protest reden, weil den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt und die Leute fragen sich, was war da eigentlich? Und das erzähle ich mal ganz kurz und dann komme ich auch zu dem Thema zurück. Es gab mal einen Abschnitt bei der letzten Generation, das war so im April rum, 2022, glaube ich, ja, nachdem wir einen Frankfurt-Protest gemacht haben, Thema Stopp den fossilen Wahnsinn, haben wir Pipelines abgedreht, Ölfluss unterbrochen so. Raoul und ich waren da zusammen in einem Team, Und haben quasi zusammen, also wir beide zusammen eine Pipeline abgedreht und dann hast du noch mit anderen Leuten weitere gemacht, so wie ich das verstanden habe. Und genau, dann hat man sich irgendwie darauf vorbereitet, so, wir wissen nicht, wieder mal, wir wissen nicht, was passiert, so, es kann sein, dass die uns lange irgendwie behalten, dass sie uns davon abhalten wollen, das wieder zu machen, weil wir werden das immer wieder und wieder machen, so, direkt diesen Ölfluss unterbrechen, an diese Infrastruktur gehen und so weiter. Und dann waren wir da und da kam eben auch Raphael ins Spiel, da hat Raphael uns für, ich glaube, die Zeit interviewt, sind wir da gemeinsam hingefahren, saßen wir quasi als Podcast-Team unwissend in einem Auto zusammen, sind da hingefahren.
War alles schon der große Plan damals. Wir wollten nur Raphael auf unsere Seite ziehen, aber er hat es nicht gemerkt. Oder erst zu spät, erst 2 Jahre später. Okay, ja.
Und dann, genau, sind wir da angekommen. Dann hat das Ganze da stattgefunden, so irgendwann Polizei gekommen. Wir sind dann eben nach Prenzlau in Gewahrsam gekommen. Raoul und ich nebeneinander in Zellen. Und ich würde sagen, das war mit einer der herausforderndsten Aufenthalte, die ich so irgendwie miterlebt habe. Es war wirklich überhaupt nicht schön, aber es war irgendwie war so eine Verbindung zwischen uns da, weil wir halt irgendwie diese Fliesen da hatten und ab und zu hat mal jemand geklopft und so weiter. Und ich weiß noch, dann irgendwie nächsten
Also Tag wir haben gegeneinander geklopft, ne?
Füreinander, also an der Wand. Ihr versteht, was wir meinen. Genau. Zelle, Wand, Zelle. Und dann konnten wir über Klopfen kommunizieren. Dann irgendwie irgendwann halt eben zum Richter gekommen. Der hat gesagt, 4 Tage bleiben Sie jetzt hier und so weiter. Irgendwann, nach 2 Tagen, kam dann dieser random Moment, wo auf einmal die Tür aufgeschlossen wurde und gesagt wurde, Sie können jetzt gehen, so irgendwie rechtswidrig, dass wir Sie hier festhalten. Und dann durften wir halt gehen. Dann saßen Raoul und ich da in Prenzlau und waren so ganz verwirrt und aber auch richtig, richtig froh. Also es ist unfassbar, was für ein Gefühl das ist, wenn man dann irgendwie, wenn man dann quasi einfach wieder in Freiheit ist, dann lernt man das ganz neu wertzuschätzen, wenn einem die Freiheit entzogen wird, wie das denn ist, wenn man quasi wieder rausgelassen wird aus dem Gewahrsam. Und dann waren wir da in Prenzlau und so, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, so Gewahrsam, ich habe da einfach noch nicht den Weg gefunden, damit gut umzugehen. Also ich finde es jedes Mal unfassbar herausfordernd, es macht mir Angst. Ich finde es richtig, ich finde es einfach richtig einschüchternd, was da passiert. So, das ist einfach für mich immer noch richtig, richtig schwer. Aber jetzt habt ihr wenigstens mal kurz den Zusammenhang mit dieser Pipeline, mit diesem Pipeline-Protest und vielleicht auch der Verbindung von Raoul und mir irgendwie gehört. Und Raoul, wenn du noch ein paar Tipps teilen möchtest, irgendwie, was du dann so machst, was dir so helfen kann, so außer vielleicht ein bisschen, man macht da ein bisschen Sport, man versucht ein Buch zu bekommen, ein bisschen zu lesen oder irgendwie sowas, dann teile das doch voll gern noch.
Ja. Also vielleicht erstmal zum Gewahrsam selbst. Also was dabei finde ich auch immer so schwierig ist, halt so dieser Punkt, es ist so eine Blackbox. Ne? Die Polizei kann da eigentlich erstmal so alles machen, was sie will, weil es gibt halt dort keine Kontrolle über der Polizei. Du kannst halt danach Beschwerde gegen einlegen, eine Verwaltungsklage. Das dauert lange, kann auch zum Erfolg führen, auf jeden Fall, gerade wenn es um sowas geht, wie, dass sie dich rechtswidrig ausziehen lassen, weil es ist rechtswidrig, weil es, also, wenn es keine Indizien dafür gibt, also wir keine Drogen oder sonst irgendwas mit uns transportieren, dann, oder Waffen oder sonst wie, dann ist es halt rechtswidrig, irgendwie Leute sich ausziehen zu lassen und irgendwie, dass die Polizei in irgendwelche Körperöffnungen gucken muss oder so. Aber erstmal ist das halt irgendwie schon angstmachend. Mir ist, ich würde mal sagen, ich glaube, in 95% der Fällen nichts passiert oder so. Oder war der Gewahrsam, war das okay so? Oder okay oder aushaltbar? In Mannheim war es immer ganz spannend, weil da ist die Zellenakustik irgendwie ganz gut. So, man hört dann andere Leute singen. Ich weiß, in Karlsruhe letztens sind die Leute auch singend in den Getra, den Gefangenentransporter, mit eingestiegen. Und klar, dann hilft irgendwie Yoga machen, schlafen und vielleicht auch sich vorher schon, kann man sich darauf vorbereiten, auch indem irgendwie man mit Imagination arbeitet, also die schönen Momente irgendwie im Leben sich immer wieder, glaube ich, so einfach als innere Bilder einspeichern. Mhm. Ich sag mal, so eine Achtsamkeitstechnik. Mhm. Das ist so ein Punkt. Mir ist gerade wieder aufgefallen, weil das natürlich immer wieder eine Sache ist, gerade bei Repressionen und so. Wir sprechen natürlich irgendwie als weiße, gebildete Menschen hier und auch als Menschen, die sich teilweise bewusst, sag ich, dazu entscheiden, Dinge zu tun, wo es passieren kann, dass wir in Gewahrsam kommen. Mhm. Und dieser Gewahrsam dann auch manchmal Kampagnen hilft. Und das ist auch kein großes Geheimnis. Ich meine, der Children's March, da sind Leute auch ganz bewusst ins Gefängnis gegangen mit ihrer Zahnbürste und keine Ahnung, sind auch mit Badeanzügen irgendwie zu den Wasserwerfern gegangen. So, also das gehört ja zu einem politischen Kampf teilweise mit dazu. ich meinte noch mal so einen anderen Punkt im Sinne von auch so Überwindung, ne? Also, weil ich habe zum Beispiel einfach...
Ich wollte noch kurz dazu sagen, zu dem Punkt, den du gerade gemacht hast, so, dass aus welcher Perspektive wir sprechen und dass es klar ist, dass wir jetzt nicht irgendwie so tun, jeder kann das machen. So, wir wissen, dass bestimmte Menschen das nicht machen können und sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Also überhaupt nicht, dass wir das irgendwie, ne, dass wir das irgendwie versuchen wollen zu erzählen oder sowas. Und dass wir, ja, dass wir wissen, dass irgendwie Menschen erstens das machen oder nicht machen, aus verschiedenen Gründen nicht machen können und dass Menschen unterschiedlich damit umgehen. Das war mir jetzt noch kurz wichtig zu sagen und dann erzähl dir noch was zu sagen.
Ja, mich hat noch so ein bisschen interessiert, also und ja, wie so Überwindung über bestimmte Klippen zu gehen, sag ich mal so. Also für mich ist es zum Beispiel nicht so schwierig, vor Menschen zu sprechen oder so. Mhm. Oder halt auch, wenn mir eine Person sagt, okay, das dürfen sie nicht tun, das dann trotzdem zu machen, einfach weil ich es halt für ethisch oder für strategisch oder für einfach wichtig in dem Moment finde. Und solange es friedlich ist, ich das dann halt tue. Aber so diesen Punkt, weißt du, hilft dir da was oder hat dir dabei was geholfen? Also so über so, so, also ich sage mal auch so Dinge, wo man sagt, das ist gesellschaftlich einfach so gesetzt. So wie bei mir lange gesetzt war, die Polizei ist eine Institution, da muss ich mich immer an alles dran halten, was die sagen, weil die haben den Respekt verdient, die machen das richtig und wenn die es nicht richtig machen, dann werden die dafür von anderer Stelle verurteilt, weil wir haben diese Institution. Und das ist halt so Punkte, die habe ich über den Widerstand gemerkt, naja, das ist nicht immer so und es ist nicht alles so rosarot, genau.
Mhm. Ja, vielleicht.
Sorry, ich rede so viel heute, Lina. Geh mir gerne rein.
Ich habe nicht das Gefühl, dass du viel mehr redest als ich. Ich habe das Gefühl, ich rede viel. Gut. Aber gut, vielleicht gleichen wir uns auch einfach gut aus. Vielleicht ist auch das letzte Thema, was wir jetzt hier in der Einleitung besprechen, weil sonst. Ja. Ich könnte noch ewig drüber reden mit dir, aber. Same. Genau. Also vieles, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall Zustimmung. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich in einen Protest gehe, einen Protest mache, weiß nicht, zum Beispiel irgendwie, als wir das erste Mal einen riesen Protestmarsch in Berlin gemacht haben und auch nicht wussten, wie reagiert die Polizei, die uns dann gesagt hat, gehen sie jetzt von der Straße runter und dann immer wieder eine Gruppe irgendwie entschlossen und langsam wieder auf die Straße drauf und so weiter. Da bin ich einfach in einem anderen Modus und dann kann ich eigentlich, also ich verstehe voll, was du meinst, so Polizei, Gehorsam und so weiter. Und dann ist aber klar so, warum ich habe für mich ganz klar, warum machen wir das, warum ist das strategisch sinnvoll, was wir machen, warum sollte ich mich jetzt hier widersetzen und warum brauchen wir diese maximale Störung und kann das dann eigentlich relativ gut ja quasi darüber hinweggehen und trotzdem gibt es natürlich Sachen, die mir unangenehm sind. Ich kann zum Beispiel gar nicht so gut vor anderen Leuten reden oder keine Ahnung und dann schaffe ich mal, mich zu überwinden, wenn ich einen guten Tag habe und manchmal nicht oder so. Also das ist halt unterschiedlich, manchmal fällt mir das echt schwer und manchmal leichter. Genau, da gibt es so verschiedene Sachen von irgendwie, keine Ahnung, Rede halten, ersten Shout machen bei einer ungehorsamen Versammlung oder eben einfach nur vor der Polizei wieder sich auf die Straße zu setzen oder sowas. Das ist unterschiedlich und verschiedene Sachen fallen mir irgendwie unterschiedlich schwer. Genau, aber oft, wenn man sich immer wieder irgendwie ins Bewusstsein ruft, warum und wieso und so weiter, dann funktioniert es dann doch ganz gut, das irgendwie hinzukriegen.
Danke dir. Vielleicht einen kleinen Bogen zum Abschluss zu machen, weil ich habe damals, als ich mein erstes Statement gemacht habe und ich glaube, das wurde dann auch veröffentlicht, als ich in der JVA war, da war, glaube ich, so wichtig, mir drin zu sagen, so, was ist eigentlich mit den Menschen so in meinem Alter? Ich glaube, da war ich 37 oder so und war so ein bisschen der Punkt, so, wo sind die Leute gerade so? Ist gerade irgendwie wichtiger, ein Haus zu bekommen oder eine neue Stelle oder nochmal zu studieren oder das zweite Kind oder so? Weil das ist ja bei vielen Menschen so bei Ende 30 und es ist auch echt so ein Gap, da haben wir so eine Lücke, da machen viele Leute, sind da nicht so dabei. Ich habe mich damit so ein bisschen abgefunden, ich habe auch ein paar Leute gefunden, die so in dem Alter, Ende 30 mit dabei sind bei der Bewegung, und habe was anderes Spannendes bemerkt. Wir haben halt so bei uns in Mannheim Heidelberg Bergstraße haben wir viele Leute, die sind eher so 50 plus. Ich hoffe, ich trete den Leuten nicht zu nah. Nein, sind 50 plus. Und da, was ich sehr spannend finde, da sind halt viele Leute, die sagen so, okay, ich weiß, das wird jetzt die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich noch, werden wir damit beschäftigt sein. Und ich dachte am Anfang, ja, das wäre ein Sprint. Wir machen das ein halbes Jahr und dann haben wir es geschafft. Und es zeigt sich halt, es dauert länger.
3 Jahre später.
Ja. Ganz genau. Aber diesen Punkt, dann irgendwie zu wissen, ich werde mit diesen Leuten wahrscheinlich eine längere Zeit verbringen und ich teile mit denen sehr viel. Und es hat auch mir erst vorgestern eine gesagt beim Widerstandsgruppentreffen, dass sie irgendwie mit ihrer Tochter selbst geredet hat und war so, da wird dann das Thema Klimakatastrophe irgendwie schnell gerne wieder ausgeblendet und man will halt nicht so eine schlechte Stimmung haben. Und ich finde diesen Punkt, also dass ich da weiß, ich habe so eine Gemeinschaft und mit denen kann ich halt auch so was reden, so Angst vor Einsamkeit in Gewahrsam und weiß, die verstehen mich da einfach, die Leute. Deswegen vielleicht auch so ein Impuls nochmal zu euch, macht gerne emotionale Runden in euren Widerstandsgruppen und redet mit euren Leuten. Ich glaube, die sind mit die Besten, die das mit verstehen. Und hört nicht auf, darüber zu reden, weil ich glaube, diese Ängste haben viele oder ähnliche oder Ängste einfach haben viele in der Beziehung. Und wir sollten da immer wieder drüber reden, um sie damit abzubauen und vielleicht auch umarmen zu können oder mit umgehen zu können.
Voll gut, dass du das nochmal jetzt hier zum Ende erwähnst und sagst, so wenn das jetzt irgendwas irgendwie, weiß ich nicht, in euch ausgelöst hat, dass wir da jetzt so drüber gesprochen haben oder so, dann redet mit Menschen so, wir haben eine Emo-Support-Struktur bei der letzten Generation so, ihr seid auf jeden Fall mit euren Gefühlen nicht alleine und redet mit Leuten über Sachen, die euch bedrücken. Genau, dann war das jetzt vielleicht auch das erste Mal hier unsere emotionale Einleitung, haben wir es genannt. Und schauen wir mal jetzt, was noch wird. Presseschau, wissen wir gerade nicht genau, was da wird. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Thema besprochen. Wir nehmen heute schon am Mittwoch auf, 27. März. Bis gleich und viel Spaß bei der Presseschau.
Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich komme aus dem tiefen Westen, bin in der Krefeld-Mönchengladbach-Weg aktiv und das schon seit August 22, ich habe letztlich nochmal nachgeschaut, und spreche immer die News aus der Presse im Podcast. Dieses Mal geht es, Raoul und Lina haben eben ja auch schon davon berichtet, um eine Welle der Solidarität mit 5 Beschuldigten der letzten Generation, gegen die die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen angeblicher Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Der letzte Stand ist hier, dass sich das Verfahren weiter hinzieht. Zeit Online und weitere Medien zitieren einen Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin mit den Worten: Wir sind in der Entscheidungsfindung. Dazu gehört, dass die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten die Ermittlungsakten zuschickte und ihnen bis Donnerstag Gelegenheit zur Stellungnahme gab. Die Beschuldigten haben diese Aufforderung an die Öffentlichkeit getragen. Über die Homepage Menschen gegen Öl wurden Stellungnahmen an die Staatsanwaltschaft gesammelt. Laut der Märkischen Allgemeinen haben nun insgesamt gut 2000 Personen Stellung zum Verfahren genommen. Den Großteil der Stellungnahmen haben sich die LG-Unterstützenden Henning Jeschke und Miriam Herrmann in Aktenordnern abgeheftet und mit einem Bollerwagen persönlich nach Neuruppin zur Staatsanwaltschaft gebracht. Die Stellungnahme von Autor Marc-Uwe Kling habt ihr eben schon von Raoul gehört. Ich habe ja noch eine Stellungnahme von Cornelia Funke, der Kinderbuchautorin. Sie hat Folgendes an die Staatsanwaltschaft geschrieben. Ich beobachte mit größter Sorge, dass derzeit Menschen, die den Mut haben, Verbrechen anzuprangern, die die Zukunft unserer Kinder bedrohen, selbst kriminalisiert werden. Ich sehe mich seit vielen Jahren als Fürsprecherin der Kinder, für die ich Geschichten schreibe. Viele sind mit meinen Büchern erwachsen geworden und ich schulde es ihnen allen, dass ich nicht nur in meinen Geschichten für Gerechtigkeit und Miteinander eintrete, für eine Welt, die Respekt vor den Rechten anderer hat und Gewinn nicht über die Zukunft dieser Welt stellt. Deshalb unterstütze ich jeden friedlichen Widerstand gegen die Plünderung dieser Welt. Was werden unsere Kinder und Enkelkinder später über uns sagen, wenn dieser Planet unbewohnbar für sie ist und sie lesen, dass nicht die bestraft wurden, die ihre Zukunft durch Gier und maßloses Profitstreben gefährdet haben, sondern die, die ihre eigene Sicherheit und Freiheit aufs Spiel gesetzt haben, um diese Zukunft doch noch zu sichern. Ich hoffe, dass sie das niemals lesen müssen, sondern dass unsere Justiz das Allgemeinwohl gegen die Interessen derer schützt, die Eigennutz zur größten Tugend erklären. Neben Einzelpersonen wie Cornelia Funke und Marc-Uwe Kling haben auch Unternehmen wie die GLS Bank, Naturstrom und die Elektrizitätswerke Schönau und Organisationen wie Greenpeace und Amnesty International eine Kriminalisierung friedlichen Protests kritisiert. Diesen letzten Punkt hat auch eine der 5 von der Staatsanwaltschaft Neuruppin beschuldigten Personen selbst aufgegriffen. In einer formellen Beschwerde beim UN-Sonderberichterstatter für Umweltschützer Michel Forst beschreibt sie die letzte Generation vor den Kipppunkten als Opfer von Kriminalisierung durch das Land Brandenburg. Wie die Märkische berichtet, soll der UN-Sonderberichterstatter zugesagt haben, sich dazu mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin in Verbindung zu setzen. Soweit unsere Presseschau.
Herzlich willkommen zurück. Hoffentlich war es spannend und wir sind jetzt quasi in unserem wunderschönen Wochenrückblick angekommen. Wir wollen ja immer noch weiterhin im Podcast darüber reden, was so passiert ist die letzten zwei Wochen bei der letzten Generation. Für Leute, die sich nicht irgendwie die ganze Zeit Social Media reinziehen und ganz viele Presseartikel lesen, die Resonanzgruppe, für Leute, die es kennen, kleine Insider. Genau, wollen wir hier so ein bisschen zusammenfassen, was so passiert ist. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an. Raoul, was ist so passiert? Wo warst du letzte Woche oder was, vor zwei Wochen Samstag? Naja, es geht um ungehorsame Versammlung. Erzähl mal.
Ja, ich war in Stuttgart vor zwei Wochen und genau, da haben wir ja auch schon am Sonntag direkt vor zwei Wochen in der Folge was gehabt. Wir haben dann noch diese Sonderfolge. Die Sonderfolge hat mich sehr beschäftigt, weil ich irgendwie so aus allen Tickern so ein bisschen zusammensuchen musste, wo kriege ich so ein bisschen Info, ein bisschen Tonmaterial. Ja, da war ich und das war irgendwie... Den Leuten hat es sehr gefallen und es waren super schöne Bilder, ja. Kam dabei raus, gerade so mit den Clowns. Mhm. Jetzt planen wir gerade die nächste UV in Heidelberg und freuen uns da sehr drauf. Was auch schön ist, weil das mit einem kritischen Semesterstart zusammenfällt. Mhm. Also da so ein paar Sachen von uns mit erwähnt werden in deren Programm. Und was ist sonst noch passiert? Ich weiß, dass heute mehrere Menschen aus meinem Regio-Team in Prozessen sind. Also es gibt heute einen Prozess in Reutlingen. Ich glaube, es ist der erste. Das war so ganz weird, weil die haben die Leute sehr schnell abgefangen. Ich glaube, die Presse hatte damals so ein bisschen
bei der Blockade,
Infos meinst du jetzt? Geleakt. Bei der Blockade, genau.
Ja, okay. Mhm.
Und da haben die Leute dann super lange in Gewahrsam genommen. Und genau, aber ich glaube, die Richterin wollte da auch erst, hatte noch überlegt, diesen Prozess auszusetzen. Da gibt es jetzt einen Prozess wegen dieser Mini-Blockade quasi. Mhm. Und dann Brandenburger Tor-Prozess war gestern auch, ne? Der Auftakt.
Mhm. Ja, voll. Also Gerichtsverfahren passieren ja immer überall, ja. Täglich alles Mögliche. Ich wollte noch mal kurz bei den ungehorsamen Versammlungen erwähnen, dass wir jetzt auf der Webseite eigentlich ganz schick eine Tabelle haben, wo die ganzen Termine drinstehen. Das heißt, da wird dann bestimmt auch mal eine Stadt in eurer Nähe oder ihr habt irgendwie auch mal Lust zu reisen oder so, dabei sein. Und da findet ihr auf jeden Fall irgendwie alles, was ihr braucht an Informationen unter letztegeneration.org/ungehorsam. Da ist so eine schicke Tabelle, da tragen alle Leute irgendwie die Daten ein, die Regio-Teams oder wer auch immer. Und da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Das wollte ich noch sagen. Dann Brandenburger Tor, richtig, es sind noch einige Sachen passiert jetzt in den letzten Tagen. Irgendwie haben Protest bei Total Energies gegeben. Vielleicht packen wir da, hat da stattgefunden. Vielleicht packen wir da das YouTube-Video auch nochmal kurz in die Beschreibung. Da hat auch eine Kundgebung am gleichen Tag stattgefunden, vor der Botschaft von Uganda, glaube ich. Da geht es um die Pipeline, den Stopp der Pipeline, die Pipeline soll gebaut werden von Total Energies, soll aber verhindert werden. Zumindest sind das gibt es ja eben Proteste gegen viel. Eben, ne, wir haben jetzt hier in Deutschland hat irgendwie eine Kundgebung und ein Protest stattgefunden, aber es gibt auch eine richtige Gruppe dahinter, die in Uganda richtig Widerstand leistet, richtig viel in Kauf nimmt, richtig versucht, darauf aufmerksam zu machen, in großen Gruppen weggesperrt werden, richtig schlimme Erfahrungen dort machen und so weiter. Und wir haben eben versucht, mit diesem Protest uns solidarisch zu zeigen, mit dem, was die Students Against ACOP, zumindest glaube ich, so heißt die Gruppe, haben auch Social Media und so weiter, die das eben dort machen. Brandenburger Tor-Prozess, richtig, hat Auftakt gegeben, hat aber nicht viel, also es wurde noch nicht viel besprochen in den Verhandlungen, wurde irgendwie schon wieder vertagt oder so ähnlich. Ich weiß ja nicht genau, was da gerade jetzt juristische richtige Sprech ist.
Ich weiß,
aber
es
hat auf jeden Fall...
Es war vertagt, hatte ich gelesen, weil ein Gutachten, das Gericht wurde dazu angeraten, dass sie doch ein Gutachten mit einholen, weil unsere Seite sagt, es hätte viel günstiger sauber gemacht werden können. Ich glaube, es geht dabei um 52.000, hätte es kosten können. Und es hat aber, glaube ich, 162.000 oder so gekostet.
Ja, die Gelddebatte.
Ja, genau. Also auf jeden Fall hat das Gericht gesagt, sie müssen darüber erstmal nachdenken, ob man einen GutachterInnen bestellt. Genau, und deswegen ist es ausgesetzt.
Nice, genau. Wenn ihr die Folge hört am Sonntag, wie gesagt, wir nehmen heute am Mittwoch auf, dann wisst ihr auch schon irgendwie, Bundeswahlausschuss, der wird tagen am 29. März und entscheiden, ich glaube zumindest, da wird dann die Entscheidung rauskommen, letzte Generation auf Wahlzettel oder nicht, haben wir irgendwie formell alles richtig gemacht, aufregend. Werdet ihr dann schon wissen, früher als wir jetzt hier. Und dann eine richtig große Sache, die ja noch stattgefunden hat, war ja Flughafenprotest. In Braunschweig war das, meine ich, der Flughafen. Das war ja grandios, das Statement, was dazu aufgenommen wurde. Also ich fand das richtig, richtig stark irgendwie. Da waren Leute, ne, wer, das ist ja ne, ein Teil von der letzten Generation, Leute, die jetzt eben diese ganzen Proteste machen, an Orte, die Zerstörung gehen. Das ist ja quasi der Versuch, den Elefant im Raum sichtbar zu machen. Und deswegen hatten die Leute da auch auf ihren Helmen irgendwie ein Elefantenlogo kleben und so weiter. Versuchen das so ein bisschen abzuheben mit einem lilanen Farbton und so weiter. Immer wieder, wenn eben Proteste an Orten der Zerstörung stattfinden. Und das war eben solch einer angekündigt vorher, trotzdem funktioniert. Und der erste eben als Teil dieses Kampagnenteils, sage ich jetzt mal, ich weiß auch nicht genau, wie ich das nennen soll. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen auf Social Media, da haben dann Leute mit kleinen Hämmerchen oder Lilanhammern den Boden vom Flughafen aufgemacht und gesagt, das hier ist ein Ort der Zerstörung, ein Ort, der der sollte so abgeschafft werden und deswegen fangen wir schon mal mit der Demontage an. Ich glaube, das war das Zitat. Das hat auf jeden Fall noch stattgefunden. Ein total starker Protest und total stark die Leute, die sich da bereit für erklärt haben oder eben auf dieses Flughafengelände draufgegangen sind und das da unterbrochen haben.
Mein Team und ich wurden heute Morgen angefordert. Wir haben gehört, dass hier wohl angeblich eine akute Sicherheitsgefährdung für die Bevölkerung vorzufinden wäre. Das mussten wir natürlich prüfen. Nach Einsichtnahme des Ortes mussten wir feststellen, tatsächlich liegt hier eine erhebliche Gefährdung der allgemeinen Sicherheit vor. Wir haben die Lage einmal analysiert und nach unseren Ergebnissen sind letztes Jahr 28.000 Flüge gestartet. Alle Inlandsflüge, Privatjet etc. Und nun haben wir eine akute Notlage mit der Klimakatastrophe und uns alle verpflichtet, unser Bestes zu tun. Wie kann das denn sein, dass hier 28.000 Privatjets fliegen? Und 4 Stunden mit so einem Privatjet zu fliegen, verbraucht nun mal so viel CO2 wie Sie oder ich in einem Jahr. Damit hat unsere Analyse ergeben, das ist ein akutes Objekt der Gefährdung. Wir haben beschlossen, das kann weg, brauchen wir nicht mehr. Deswegen, da es sonst keiner macht, haben wir gedacht, okay, wir fangen schon mal an und sperren das Ding hier großräumig ab. Und dann fangen wir gleich schon mal an mit der Demontage, ne? Grüße!
Einen großen Win gab es auch noch so aus vernetzungstechnischer Perspektive. Raoul, willst du vielleicht da so ein bisschen was zu erzählen? Zu irgendwie Soli-Statements, 129er, kurz nochmal Menschen gegen Öl einordnen. Was ist das eigentlich? Haben vielleicht viele von euch irgendwie über Social Media schon gehört.
Voll. Menschen gegen Öl ist, glaube ich, eine Kampagne vom RATS, vom Verein Rückendeckung für aktive Zivilgesellschaft. Richtig, e.V. Mhm. Und die unterstützen uns ja sehr bei allen rechtlichen Fragen. Und genau, das RATS hat dieses Menschen gegen Öl-Kampagne gestartet, weil es geht ja jetzt so darum, dass bis morgen können noch Statements, ja, bis morgen. Also ist dann schon vorbei, also 28.3. Stellungnahmen hochgeladen werden, werden Stellungnahmen an die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da ermitteln sie ja gegen uns. Genau, und ob das dann wirklich zur Anklage kommt, davor können sich halt noch Leute aus Deutschland einfach dazu äußern. Und das haben auch bekannte Leute gemacht. Und einer von diesen, wo ich mich ganz besonders drüber gefreut habe, weil das eine längere Vernetzungsarbeit war, war Marc-Uwe Kling. Und den hatten wir mal besucht bei einem Auftritt und ihn danach angesprochen und gefragt erstmal, ob er Lust hätte auf unseren Podcast. Und Marc-Uwe gibt aber keine Interviews. Insofern war das hat er dann einfach gesagt, nee, ist nicht sowas für ihn. Mhm. Aber jetzt für die 129er, dieses Statement an die Staatsanwaltschaft, da hat er gesagt, da schreibt er was, schreibt an die selbst und hat das jetzt auch geteilt die letzten Tage auf seinen Social-Media-Accounts. Und das hat mich super gefreut einfach. Wenn ihr noch Lust habt, wir haben auch mal intern schon ein bisschen gefragt, ob noch Leute Lust haben, bei der Promi-Vernetzung mitzuhelfen. Es macht super viel Spaß und ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil Vernetzung ist ja eine der zentralen Dinge von Bewegungen, von politischen Bewegungen. Weil das halt natürlich auch helfen kann, einfach, dass die Stimmung in einem Land in die eine oder andere Richtung kippt oder in eine dritte Richtung. Genau. Und deswegen, ich meine, alle Känguru-Fans sind jetzt bei uns, würde ich sagen.
Voll, ja, ich finde es auch voll stark. Also diese Stellungnahmen, das ist ja, um das nochmal kurz einzuordnen, da wird gegen 5 Leute wahrscheinlich Anklage erhoben im Zusammenhang mit dem 129er Verfahren, Bildung einer kriminellen Vereinigung oder so ähnlich. Und dann hat man eine bestimmte Zeit, wo man halt quasi noch Stellung beziehen kann. Und wir haben gesagt, dieses Verfahren betrifft halt eben die ganze Zivilgesellschaft, weil damit eben Protest, friedlicher Protest gegen Unrecht, was eben stattfindet, total versucht wird irgendwie, weiß nicht, da fällt mir kein richtiges Wort, zu unterdrücken oder so ähnlich, zu unterdrücken, klein zu machen, zu zermürben und so weiter. Deswegen ist es quasi, deswegen haben wir es so geöffnet, gesagt, okay, dann kann die Zivilgesellschaft auch Stellung beziehen und eben diese Stellungnahme eben an die Staatsanwaltschaft Neuruppin senden. Und gestern habe ich auf der Webseite geschaut, da waren es irgendwie schon weit über 1000. Also das wird dann, ihr werdet das ja schon alles dann wissen. Heute nehmen wir besonders früh auf, vor Sonntag. Wie viele es dann werden, aber wahrscheinlich dann echt weit, weit, weit über 1000, vielleicht sogar 2000, wenn ihr noch mitgemacht habt. Genau, das war auf jeden Fall ein richtig großer Win.
Sag mal, spontaner Überfall, Lina, was hältst du davon, wenn ich die kurz vorlese? Weil ich fand die so toll. Ich meine, wir können sie auch einfach verlinken. Ja?
Ja, lies vor.
Sehr geehrte Damen und Herren der Staatsanwaltschaft Neuruppin, unabhängig davon, ob man die Methoden der letzten Generation gutheißt, ja sogar unabhängig davon, ob man ihre Ziele teilt, muss jeder Mensch, der eine freie Gesellschaft will, schon den Versuch, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung im Sinne des Mafia-Paragraphen einzustufen, als Skandal bewerten. Die Staatsanwaltschaft darf sich nicht zum willigen Diener reaktionärer und opportunistischer Politiker, Medien und Lobbygruppen degradieren lassen. Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, als kriminelle Vereinigung einzustufen, wäre ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Es wäre, wie wenn man an den komplett abweichenden Reaktionen auf die Bauernproteste sehen kann, ein Sieg der Doppelmoral. Es wäre ein empörender Kniefall vor dem stumpfen Rechtspopulismus. Den Boten zu bestrafen, der die Nachricht einer aufziehenden Katastrophe bringt, ist eine todsichere Strategie, eben jene Katastrophe zu besiegeln. Mit freundlichen Grüßen, Marc-Uwe Kling.
Wow, das ist ein richtig starkes Statement. Ich hätte es noch gar nicht gelesen.
Ja, richtig stark.
Toll. Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Yes.
Ja, wie wir am Anfang gesagt hatten, wird jetzt der Interviewteil heute noch ein letztes Mal dann ein Interview mit Raphael, was wir dann mit ihm führen werden. Und danach, dann ab dann eben in der nächsten Folge, wird an der Stelle dann immer die Kerngruppe eine Frage aus der Bewegung beantworten. Da würden wir dann jetzt eben rüber schalten zu Raphael und uns mit ihm ein bisschen darüber unterhalten, was er denn jetzt so macht.
Lina, Raoul, woher wische ich euch gerade?
Ah, I love it. Ich bin gerade frisch aufgewacht und gerade gefrühstückt. Eigentlich frühstücke ich ja erst später, weil ich Intervallfastender bin. insofern erwischst du mich auf kaltem Fuß, wenn man das so sagt.
Wow, okay, ich habe jetzt nicht so eine fancy Antwort. Du erwischst mich gerade an meinem Schreibtisch sitzend. In Greifswald halte ich mich gerade auf und bin ganz guter Dinge. Genau.
Und heute ist ein besonderer und besonders trauriger Aufnahmetag.
Ja.
Ja, wir haben es gerade schon angekündigt in der Einleitung, dass wir heute so ein bisschen einen Rollentausch machen und dich mal interviewen ein letztes
Mal. Daher, wo erwischen wir dich denn?
auch in meinem Zimmer in Berlin. Auf dem Sprung nach Oldenburg zu meinem ersten Prozesstraining.
Prozesstraining. Ich habe ja schon 3 mitgemacht oder 2,5. Wie guckst du auf das Wochenende? Und was passiert da überhaupt? Was erwartet dich? Was denkst du oder mit welchen Erwartungen gehst du hin?
Ach, ich habe schon Bock, mich bei meinem ersten Prozess selbst zu verteidigen. Und ich hoffe, dass ich einfach das lerne. Ich war dann gestern zum ersten Mal im Gericht und der LG-Prozess ist leider ausgefallen. Stattdessen haben wir uns einen anderen Prozess einfach angeguckt, die ganzen Supports, die da waren. Und jetzt weiß ich schon mal so ungefähr, wie der Raum aussieht und wie so eine Staatsanwaltin argumentiert. Ich glaube, ich will einfach selbstsicher in diesen Prozess reingehen. Also eine Strafe wird es eh gehen, aber ich will da irgendwie nicht mich klein und schlecht fühlen, sondern ich will das Gefühl haben, so, boah, ich bin hier freiwillig und ich weiß, dass ich das gemacht habe und es ist richtig, was ich mache. Und ich will da mich nicht durch prozessorale Sachen aus der Fassung bringen lassen.
Hast du schon Einlassungen vorbereitet, so was du da vorlesen wirst?
Nee, egal, also im Kopf denke ich so Sachen durch. Ich meine, ihr werdet halt meine Geschichte erzählen irgendwie, dass ich halt einfach selbst sehr an vielen Orten gesehen habe, was in dieser Dreckskrise auf uns vorzukommt. und was wir jetzt alles machen müssen und dass ich nicht zum Spaß hier sitze und dass andere Leute auf dieser Anklagebank sitzen sollten und nicht ich. Ja, und dass es diese verdammte Gerichte und diese verdammte Demokratie überhaupt nicht gäbe ohne zivilen Ungehorsam. Und dass das einfach alles widersinnig ist, was da passiert.
Hast du bei dir im Leben so einen ersten Moment gehabt, wo du mit Demokratie irgendwie aneinander gekommen bist? Also wo du vielleicht auch gesagt hast, boah, das ist ja richtig cool, dass wir hier in einem demokratischen Staat leben. Oder wo du gesagt hast, boah, das geht ja gar nicht. Also ich habe mir das immer anders vorgestellt.
Ich meine, als Journalist kann man halt schon sehr, sehr viel machen. Also ich meine, die Freiheit, die wir haben und die Freiheit, die wir uns rausnehmen können, auch gegen Menschen, die in diesem Land Macht haben, ist ja schon sehr groß. Also ich meine, ich habe irgendwie über Revolution in Ägypten berichtet und da wurden wir Journalisten halt gejagt. Und das ist ja also in vielen Orten so, dass man, genau, oder wenn man allein schon bei Pegida in Dresden war oder bei den Ausschreitungen in Chemnitz 2018 mit den ganzen Neonazis, da wurden wir Leute halt gejagt. Und ich meine, das große Privileg, das wir in Demokratien haben, ist, dass wir uns ja die meiste Zeit frei bewegen können. Und dafür wird sich die Klimakrise irgendwie über Bande ausgehebelt. Und deswegen ist das ja auch alles so ein kompliziertes Thema. Aber letztlich ist es ja das Gleiche. Auch da geht es um Freiheit und Gerechtigkeit.
Du hast gerade gesagt, gejagt. Kannst du dazu was sagen? Und vielleicht auch den Bogen dann zu, du hast dich selbst mit auf die Straße gesetzt, also genau so einem Hass ja auch teilweise mit ausgesetzt. Also wie geht das für dich zusammen? Oder hast du da irgendwie Sachen wieder getroffen, auch von den Emotionen, die dir vorher begegnet sind?
Ich würde keine AutofahrerInnen, die wir auf dem Weg zur Arbeit blockieren, mit irgendwie organisierten Neonazis vergleichen. Ich meine, in Chemnitz, das waren halt einfach diese Ausschreitungen und die Polizei hatte zu wenig Leute da und hat die Neonazis machen lassen, was sie wollten. Und die haben halt einfach angefangen, irgendwann linken Parteibüros anzugreifen. Einmal war ich tatsächlich hinter einer Polizeikette und habe diese Demo durch die Stadt begleitet. Und dann wollten die PolizistInnen mich nicht mehr hinter sich haben und haben mich einfach in die Nazi-Demo reingeschubst. Das war so, glaube ich, so der beschissenste Moment an diesem Tag. Krass. Oder bei Pegida. Ich meine, die ganzen Kamerateams sind auch immer nur noch mit Bodyguards dahin gegangen. Also das erste Mal, als ich da stand, meinen Blog rausgeholt habe, haben die mich angespuckt, die Leute. Aber das ist natürlich ein anderer Hass als der, den man irgendwie abbekommt, weil man Leuten auf dem Weg zur Arbeit auf den Sack geht. Wo teilweise auch einfach rechts aufgestachelt durch die Bild-Zeitung die Leute einfach Agros haben. Aber vieles war ja auch einfach nur Frust, Wut, Verzweiflung in dem Augenblick, weil man halt das Kind zur Schule bringen wollte. Deswegen würde ich ja schon einen Unterschied machen. Genau.
Genau, also wir haben jetzt schon ein bisschen ja über verschiedene Themen, über Demokratie gesprochen, haben dieses Interview eigentlich auch schon ein bisschen eingeleitet gehabt. Wir wollen mit dir darüber sprechen, was du noch so machst in der letzten Generation, außer oder halt eben darüber hinaus, außer dich eben zum Beispiel auf Gerichtsprozesse und so weiter vorzubereiten, Prozesstraining zu besuchen. Was jetzt quasi so, wenn du diesen Teil im Podcast nicht mehr übernimmst, was ist so das, was du so machst? Stichwort Projekt Menschlichkeit, magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Was ist das? Was macht ihr so? Was machst du da so? Genau.
Voll gern. Für mich kam es auch aus der, ich glaube, es sind so zwei Sachen, die dahin geführt haben. Zum einen aus der Einsicht, dass es in der Klimakrise irgendwie nicht um CO2 geht, wie viele anfangs noch gedacht haben, sondern letztlich geht es darum, wer Macht hat. Wer hat die Macht in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt, unsere Lebensgrundlagen für seinen eigenen Profit zu zerstören? Und wer leidet darunter? Und genau, ich habe beides erlebt, glaube ich, als Reporter. Also Stichwort Kapstadt, wo ich erlebt habe, wie eine Großstadt wie Berlin einfach bald auf dem Trockenen sitzt, aber auch im Ahrtal. Und halt auch einfach zu sehen, wie einflussreich Lobbys sind und wie man halt auch als Journalist da nicht gegen ankommt, gegen diese Diskurse, die die setzen. Also es gibt einfach Akteure in dieser Gesellschaft, die zu viel Macht haben. Und an denen beißen wir uns ja auch irgendwie fest. Und es ist wichtig, dass die letzte Generation immer wieder dagegen Widerstand leistet, um immer wieder Gesprächsfenster zu öffnen, in denen man sagen kann, was hier läuft, ist eine große Scheiße und es ist ungerecht. Wie jetzt dieser wunderbare Protest auf dem Flughafen, der einfach nur klar gemacht hat, dass halt Flughäfen gefährliche Infrastrukturen sind. Und gleichzeitig müssen wir aber auch die Art und Weise verändern, wie tatsächlich Macht ja, in Deutschland und eigentlich ganz Europa und überall verteilt ist. Nämlich, dass es nicht mehr eine Elite gibt, ein 1%, das so viel Geld hat, dass sie sich eigentlich alles kaufen können, was sie wollen, inklusive PolitikerInnen und Einfluss. Und dass wir deswegen eigentlich ein anderes System brauchen, in dem Macht anders verteilt ist. Nämlich bei den Menschen statt bei Konzernen und Lobbys. Und zum anderen habe ich aber auch als, ja, ich glaube auch für mein eigenes Seelenheil gemerkt, also nach 10 Jahren Reporter und mir immer nur angeguckt, was alles beschissen läuft auf diesem Planeten und wo Menschen leiden und was alles kaputt geht. Also ich habe auch von so vielen Ländern habe ich so eine verzerrte Perspektive, weil ich war mal in Marokko und habe halt nur die sterbenden Oasen gesehen, aber nie irgendwie die schönen Altstädte dieses wunderschönen Landes. Und da auch einfach das Bedürfnis gehabt, so, ich will auch mal raus aus dem Dagegen und rein in irgendwie was aufbauen, was irgendwie dafür ist. Und das tut gerade auch mir einfach gut. Ich habe auch immer noch ganz viel Wut und ich gehe auch immer noch voll gerne in Protest. Ich fand auch die ungehorsame Versammlung saugeil. Mir geht es natürlich einfach wieder viel besser als vorher, weil ich das Gefühl hatte, so, das ist gut. Und gleichzeitig aber auch diese so Räume schaffen, wo auch Menschen, die nicht zur Klimabewegung dazugehören, zusammenkommen können, um ein neues System aufzubauen, tut gerade voll gut.
Und das ist das, was das Projekt Menschlichkeit eben versucht oder macht, richtig?
Genau. Die Idee ist, dass wir sagen, wir wollen genau die Frage nach Macht stellen und um das zu machen, halt nicht nur Menschen ansprechen, die vielleicht eh schon politisch sind, sondern wir wollen dieses Jahr an 100 Orten in Deutschland sogenannte gastgebende Gruppen ausbilden, also Menschen dazu befähigen, eine lokale Versammlung durchzuführen. Und in dieser lokalen Versammlung soll dann ganz bewusst Menschen aus allen möglichen der Gesellschaft zusammenkommen. Also wenn man eine lokale Versammlung machen will, dann wird eine Anforderung sein, dass man zum Beispiel sowas wie 40 Stunden an Haustüren klopfen geht und auch mal in Nachbarschaften, in denen man sich sonst nicht rumtreibt, wo nicht das grün-bürgerliche Milieu sitzt, aus dem sich die Klimabewegung so oft rekrutiert, sondern auch ganz stark auf migrantische Gruppen zugeht, aber auch ganz stark auf prekarisierte Gruppen zugeht. Und all diese Menschen zusammenbringt und aber auch einfach mal um die Frage rum zusammenbringt, was bewegt euch? Wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Und da gar nicht so ein politisches Ding reingeben, wie Klima oder Verkehr. Und zum Beispiel in Freiburg wurde das jetzt schon gemacht, da kam das Thema Einsamkeit. Und dann war ich so, ja, wow, ganz viele Menschen sind einfach einsam in dieser individualisierten Gesellschaft. Und natürlich, aber wollen wir nicht, dass die Leute nur miteinander reden, sondern irgendwann dann auch ins Handeln kommen. Weil wir natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass ziviler Ungehorsam funktioniert. Und wenn man halt eine Forderung ans Rathaus stellt und das Rathaus oder der Bürgermeister nicht reagiert, dann geht man vielleicht mal ins Rathaus und geht auch nicht weg, bis der Bürgermeister mit einem redet. Und wenn der Bürgermeister dann die Polizei ruft, ja, dann kann man wieder sehr gut darüber reden, so, hey, mit wem redet der Bürgermeister eigentlich die ganze Zeit, wenn er nicht mit uns redet? Und wer hat ja eigentlich die Macht, das Volk oder die Herrscher?
Mega spannend. Ich frage mich, ist das denn quasi was anderes als die letzte Generation? Weil es klingt auf gewisser Weise ja auch ein bisschen ähnlich, weil es im zivilen Ungehorsam geht. Ist das eine neue NGO? Wie siehst du da so die Abgrenzung? Oder wo sind die Gemeinsamkeiten, auch vielleicht von den Personalien oder so? Und ja.
Definitiv keine NGO. Mhm.
Ja, das ist schon mal.
Also wir verstehen uns schon auch als Bewegung, die in, ich nenne es immer, wir sind wie Geschwister. Also wirklich, ja, also so, wir gehen irgendwie Hand in Hand und wir machen aber unterschiedliche Dinge und es wird nicht zu verschweigen sein, dass wir irgendwie, dass ganz viele von uns aus der letzten Generation herauskommen, das Investigativressort von der Welt hat es ja auch schon aufgeschrieben, dass da auch Henning mit drin hängt und Raphael Thelen und bla bla bla. Also das wird man nicht verschweigen können. Und trotzdem werden wir keine orangen Westen anziehen, um wie gesagt auch Leute anzusprechen, die vielleicht auch nicht so Bock haben auf die letzte Generation. Genau, und ich glaube aus diesem, es gibt ja dieses tolle Buch The Citizen Uprising von den Gebrüder Englern, die halt auch da analysiert haben, eigentlich braucht es immer einen Akteur, der Widerstand macht und einen Akteur, der alternative Strukturen aufbaut. Und so arbeiten wir irgendwie Hand in Hand.
Das finde ich voll einen wichtigen Punkt, ja. Mit dem Hand in Hand und gegenseitig sich quasi ergänzen und dass es irgendwie beide Akteure irgendwie braucht, wenn wir wirklich unser Ziel irgendwie erreichen wollen. Ja, was wolltest du gerade noch sagen?
Ich hatte kurz einen Ansatz, was mich dann gefragt hat, ja okay, es gibt diese alternativen Strukturen und es gibt die Leute, glaube ich, die Widerstand machen. Das heißt also, wenn es dann zu ungehorsamen Versammlungen oder wie du gerade gesagt hast, wenn man sich an BürgermeisterInnen wendet, wenn es dann dazu kommt, geht es dann in die letzte Generation über oder also?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann wäre es schwierig, den Menschen zu vermitteln, die jetzt da sich vielleicht 6 Wochen, 8 Wochen, 10, 12 Wochen getroffen haben und in ihrer kleinen lokalen Versammlungen in Mettmann oder bei mir im Reuterkiez sich getroffen haben und dann denen auf einmal zu sein, ganz gesagt haben, so, hey, wir sind Projekt Menschlichkeit und dann so, hey, und jetzt die orangen Westen und los. Also dass da irgendwie immer noch Kooperation und wenn das irgendwie sinnhaft ist, also ich träume auch von so einem Moment, ich denke mir immer so, was passiert denn, also große, viele Veränderungen kann man ja immer in Augenblicken der Krise erwirken Als 2008 die Finanzkrise war, gab es danach Occupy Wall Street, aber die organisierte Zivilgesellschaft war noch nicht stark genug, um wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Die große Veränderung, die es gab, war, dass Banken sich mal wieder brutal bereichert haben und zig Milliarden von unseren Steuergeldern sich einverleibt haben. Und was ist denn jetzt bei der nächsten großen Finanzkrise, die ja unweigerlich kommen wird, oder bei der nächsten großen Klimakatastrophe? So, sind wir dann stark genug und gibt es genügend widerständige und konstruktive Akteure, die vom Bundestag riesiges Protestcamp oder so organisieren können, wo dann erst 300 Leute sind, dann 3000 Leute und dann 30.000 Leute sind, die da für 2 Monate campen. Weißt du, und dann, das sind so Momente, dann kommen wir natürlich wieder alle zusammen.
Und dafür wollt ihr quasi die Strukturen bilden?
Das ist jetzt nicht kein formuliertes Ziel, aber das ist immer, denke ich, so, das ist so ein Augenblick, in dem man großen Wandel herbeiführen kann. Also Teil des Projekt Menschlichkeit ist auch, dass wir eine Änderung der Verfassung anstreben. Wir sagen einfach so, hey, diese repräsentative Demokratie, wie sie seit 70 Jahren in Deutschland gibt, war voll gut vor 70 Jahren. Aber letztlich schon die alten Griechen haben damals gesagt, repräsentative Systeme sind eigentlich Teil der Aristokratie, weil man ja Menschen wählt, die dann über einen herrschen. Also wir nennen ja nicht umsonst unsere Ministerpräsidenten auch Landesfürsten. Also wir leben ja immer noch in einem System, das irgendwie zutiefst auf Macht und ja letztlich aristokratischen Ideen basiert. Und kann man nicht eine neue Verfassung schreiben oder eine Verfassung ergänzen, dass man zum Beispiel immer eine dritte Kammer hätte, die gelost wird, wie ein Bürgerrat, wie ein Gesellschaftsrat. Da sitzt gerade ein Team daran, einen sogenannten kooperativen Wettbewerb zu entwickeln. Und in diesem kooperativen Wettbewerb können dann verschiedene Teams Vorschläge machen, wie die Verfassung ergänzt werden kann. Und was uns total wichtig ist auch, dass wir halt in der Gesellschaft leben, in einer Mehrheitsgesellschaft, die auf Konkurrenz und Ausbeutung und patriarchalen Prinzipien beruht. Und wir in der LG, viele Leute, die in die LG reinkommen, machen ja erstmal diese Erfahrung so, wow, es ist so schön, wie achtsam alle miteinander kommunizieren. Wow, wir haben hier so ein tolles Miteinander, alle helfen einander. Und das ist ja der große Unterschied zwischen der Gesellschaft da draußen und dem, was wir wissen, was als Zusammenleben auch möglich ist. Und was braucht es vielleicht für eine Gesamtgesellschaft, dass wir alle so leben können? Also unser Kulturwandel, ein gesamtgesellschaftlicher, der ist auch wichtig. Deswegen machen wir diese regelmäßigen Veranstaltungen im Heimathafen in Neukölln. Wir haben jetzt schon angefangen, also natürlich wird Social Media eine Rolle spielen und. Aber dass wir halt sagen, wir brauchen einen ganz tiefgreifenden Kulturwandel, wir brauchen diese lokalen Versammlungen vor Ort und wir brauchen aber auch oben drüber quasi diese neue Verfassung.
Du hast jetzt schon ein bisschen was angeschnitten, so was zum Beispiel auch regelmäßige Zusammenkünfte und wie es irgendwie weitergeht angehen soll. Wenn Menschen sich das jetzt hier anhören und so ein bisschen mitbekommen haben, was so eure Visionen sind, was wollt ihr umsetzen in den nächsten Monaten oder Wochen oder wie auch immer, magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Einmal, wie könnte man denn jetzt theoretisch bei euch irgendwie mitmachen? Wo sind erste Anknüpfpunkte, wo man mit euch irgendwie in Kontakt treten kann? Irgendwie bei den lokalen Versammlungen oder wie auch immer? Und was ist so euer, keine Ahnung, wenn du da ein paar Infos zu hast, Zeitplan, was soll jetzt so als nächstes konkret passieren beim Projekt Menschlichkeit und wo kann man eben, genau wie gesagt, irgendwie einsteigen, mitmachen, unterstützen?
Das Herzstück sind die lokalen Versammlungen. Wenn man darauf Bock hat, vor Ort einfach Menschen zu organisieren, Menschen zu empowern und dann vielleicht auch in den Protest zu führen, das können wir überall gebrauchen. Die ersten Sachen passieren, Freiburg, Greuterkiez, Mettmann, Greifswald, in Leipzig bildet sich gerade eine Gruppe und, aber da können wir natürlich noch viel mehr Menschen gebrauchen, die da Bock drauf haben. Dazu gibt es Trainings, einmal 90-minütiges, wo man so einen Geschmack dafür kriegt. Und dann, wenn man sich entscheidet, das zu machen, kommen Trainer vorbei und geben einem nochmal ein anderthalbtägiges Training, um so einem wirklich zu erklären, wie halte ich so eine Versammlung, wie moderiere ich, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Und da gibt es einfach online regelmäßige Trainings. Die Termine findet ihr auf der Website projektmenschlichkeit.info. Und es gibt auch sonntags, jeden zweiten Sonntag, so einen klassischen Einführungscall, wo wir das, was ich gerade so erklärt habe, mit dieser Dreierstruktur und, auch nochmal erklären. Die Infos gibt es alle auf der Website. Und es geht los, es geht jetzt gerade los. Also, das ist irgendwie, auch im Angesicht der AfD-Wahlerfolge, sagen wir natürlich, so viele Menschen wählen die AfD, weil sie sich hilflos fühlen angesichts der Probleme der Welt. Das zeigen ja die Befragungen immer wieder. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit irgendwie aushebeln über diese lokalen Versammlungen ist natürlich auch eine Idee, die wir haben, dass die Leute merken, hier vor Ort können wir was tun. Und deswegen, also Klimakrise eskaliert, soziale Ungleichheit eskaliert, AfD eskaliert, deswegen geht es natürlich jetzt gerade los.
Ja, ich finde das mega spannend. Ich finde, du hast ja vorhin sowas erzählt, so dritte Kammer und es geht auch um die Verfassung. Uns wird ja manchmal vorgeworfen, dass wir auf der einen Seite demokratiefeindlich sind, auf der anderen Seite jetzt in die Strukturen ja rein wollen, wenn wir jetzt bei der EU-Wahl, wenn wir die EU-Wahl ansprechen. Wie siehst du das? So, diesen, sag ich mal, diese große Spanne oder dieses Spannungsfeld?
Also, ich zitiere irgendwie immer gern Haldenwang, unseren Verfassungsschutzexperten, der sagt, es gibt nichts Demokratisches als die LG, weil sie sich halt mit ihrem Protest immer wieder an die Regierung wendet, doch bitte sich an ihre eigenen Gesetze zu halten. Also Menschen, die sagen, wir sind undemokratisch sind, ach, mir fällt es ja doch manchmal schwer, gewaltfrei zu bleiben, aber es sind halt irgendwie Dummköpfe, die uns halt nicht besonders wohlgesinnt sind. Und deswegen, also ich habe die LG immer als zutiefst demokratisch empfunden in ihren Anliegen. Deswegen würde ich da nicht zu viel drauf geben. Und ja, also ich glaube nicht, dass Lina Jonsen und Theo jetzt im Europaparlament sich brav in alle Ausschüsse setzen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da Bambule machen. Wird gut, glaube ich.
Mich wird auch noch was interessieren im Sinne von weil wir als LG ja damit mit Projekt Menschlichkeit und auch mit dem EU-Parlament so zwei nicht so klassische Widerstandsthemen haben oder Aktionsthemen, sage ich mal so. Und ich bin eher so ein Hardliner. Ich bin so, ja, nur Proteste und in die Richtung gehen, Proteste und Verhandlungen und Vernetzung, was ja eh schon mehr ist als nur Protest. Wie siehst du das? Weil du beobachtest ja auch schon länger Bewegungen und kannst da ja auch andere Sachen mit sehen, wo sich Sachen verändert haben. Arabischer Frühling hast du, glaube ich, auch vorhin angesprochen und so weiter. Und andere Sachen hast du auch gesehen. Wie siehst du das mit, muss sozusagen eine Bewegung nur Proteste machen oder nur dieses eine? Oder wie vertragen sich da quasi auch andere Projekte, die sich dann daraus ergeben?
Ich glaube, Ägypten und der Arabische Frühling ist voll das gute Beispiel. Also die Menschen haben unter einem unglaublich hohen Einsatz von Zeit, Energie, Menschenleben, Gesundheit es geschafft, dieses diktatorische Regime zu stürzen. Und dann gab es dann die Muslimbruderschaft, die eine alternative Struktur war, aber die war auch nicht stark genug. Und letztlich hat sich dann einfach das Militär wieder an die Macht geputscht. Und jetzt hat man da eine Diktatur, die ist noch schlimmer als die vorige. Serbien, was ja oft ein Vorbild für uns auch ist, Otpor, da hat man ja was Ähnliches erlebt. Die haben es geschafft, den Diktator abzusetzen und haben im Anschluss aber nicht eine Partei gehabt, die wirklich dann hätte ein besseres Angebot gegeben. Natürlich leben wir in einer Demokratie und man kann das nicht immer eins zu eins vergleichen. Aber letztlich geht es genau darum. Also wie gesagt, ich liebe Protest und ich mache das ja selber gerne weiter. Und ich sehe auch nicht, dass jetzt die lokalen Versammlungen so die Leute kommen und gemütlich was zu essen und reden und trinken und dann nach Hause gehen, sondern die sollen ja widerständig sein. Und deswegen verträgt sich das, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, es braucht diese beiden Gleise.
Voll. Ja, dann jetzt vielleicht noch zum Ende dieses Interviews einen letzten Bogen, den wir noch machen wollten. Wir hatten das gerade schon angesprochen in der Einleitung, wie wir drei uns eigentlich so das erste Mal in der Konstellation irgendwie gesehen haben. Das war ja, als du als Journalist noch unseren Pipeline-Protest da begleitet hast. Spannende Sache auf jeden Fall, dass wir uns jetzt hier so in dem Rahmen irgendwie regelmäßig gesehen haben und auch immer noch eng zusammenarbeiten und so weiter. Ja, wir dachten, vielleicht geben wir dir da nochmal irgendwie das Wort. Willst du irgendwas noch teilen davon? Hast du noch irgendwelche Gedanken? Und auch zum Schluss jetzt, brennt dir noch irgendwas auf der Zunge, was du gerne hier noch gesagt haben wolltest, so zum Ende des Interviews, genau.
Und das Ende deiner Podcast-Zeit.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es fühlt sich nicht wie ein Abschied an oder wie ein Abschluss. Also ich gehe jetzt aus dem Podcast-Projekt hier raus und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind weiter Teil des gleichen widerständigen Ökosystems und dass wir uns viel sehen und sprechen werden und viele Gedanken austauschen und Gedanken spinnen und ob wir diese Welt gemeinsam gestalten. Und deswegen, glaube ich, ist das kein Abschied, sondern ein weiterer Schritt.
Das war ein richtig schönes Schlusswort.
Ich fand es auch großartig. Ich würde trotzdem noch einmal gerne nachfassen wollen, einfach nur, weil dieses Medium ja vielleicht auch einige deiner ehemaligen KollegInnen hören und du ja auch immer wieder in Interviews bist und wir das auch kennen. Wir haben immer wieder mit JournalistInnen zu tun gehabt, die auf der Straße sind und irgendwie sagen, boah, ich bin richtig verzweifelt, weil ich sehe das Problem seit Jahren und es ändert sich einfach nichts und am liebsten würde ich mit euch auf die Straße gehen. Du hast das gemacht und da haben bestimmt auch einige KollegInnen unterschiedlich drauf reagiert. Wenn jetzt einige auf der Kippe sind oder vielleicht du auf die Kippe bringen könntest oder über die Kippe und über Schlupf. Die Klippe. Was wären so deine Catchphrases dafür oder das Beste, was du denen mitgeben würdest?
Also mich hat damals überzeugt zweierlei. Ich habe irgendwie Henning getroffen auf einem Panel. Ich habe vorher mal gedacht, er wäre komplett verrückt. Und habe dann gemerkt, dass er total freundlich ist, im besten Sinne des Wortes, irgendwie auch so menschenfreundlich und einfach ein total großes Herz hat. Und er hat mir dann das besagte This is an Uprising von den Gebrüdern Englern gegeben und das habe ich gelesen und kapiert, dass es einfach eine richtig gute Strategie steckt hinter dem, was hier passiert. Und ich habe jetzt gerade noch Friedemann Karichs Was ihr wollt gelesen und auch das ist einfach ein richtig gutes Buch, noch ein bisschen kürzer, noch ein bisschen zugänglicher, warum Protest einfach richtig gut funktioniert und warum es auch irgendwie schön ist, das zu machen. Und ich glaube, das einfach noch, also ich glaube, das muss noch klarer gemacht werden, dass das, was wir halt machen, ja, auch voll heftig ist und ich bin jetzt bald vor Gericht und ihr beiden steht eh einen Haufen vor Gericht und habt einen Haufen Scheiß erlebt und das ist ja trotzdem auch total eine tiefe, gute, lohnenswerte Erfahrung ist, für das einzustehen, was einfach richtig ist. Dass das auch, dass man auch Opfer bringt und dass man aber gleichzeitig so viel mehr auch zurückbekommt, nämlich irgendwie einen Sinn in seinem Leben und eine Selbstwirksamkeit, Freunde und Freundinnen und irgendwie eine Gemeinschaft, die ich in meinem journalistischen Leben auf jeden Fall nicht hatte.
Großartig. Vielen Dank.
Danke euch. Bis die Tage, sage ich einfach.
Bis die Tage.
Bis die Tage, Raphael. Bis dann, tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Herzlich willkommen zurück. Das war das Interview mit Raphael, der uns hier lange im Podcast begleitet hat. Am Schluss jetzt nochmal kurz ein paar Gedanken. Einmal, wir werden ja ab dann der nächsten Folge an der Stelle die Kerngruppe haben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an die Kerngruppe, die irgendwie beantworten könnten. Wir haben da auch auf Instagram mal so einen Fragebutton gehabt und da haben ein paar Leute Fragen reingeschrieben. Ein paar waren auch nicht so ernst gemeint oder komisch oder was auch immer. Ein paar ernst gemeinte Fragen waren aber auch dabei. Genau, aber schickt uns doch gerne Fragen zu. Ich glaube, wir haben das jetzt immer gehandhabt über die Podcast-Mail-Adresse oder über, wenn ihr uns kennt, über Signal irgendwie angeschrieben. Das war die eine Sache. Und die zweite, wir freuen uns immer über Feedback. Also wir freuen uns über Feedback über das neue Format hier dieser Folge. So, wie hat euch das gefallen mit der etwas längeren Einleitung zu irgendeinem bestimmten Thema? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Wie findet ihr den ganzen Aufbau? Wie findet ihr das, was wir heute oder eben sonst immer euch so erzählen hier? Über Feedback und über Fragen, die wir der Kerngruppe stellen können, freuen wir uns auf jeden Fall. Raoul, war das richtig mit der Podcast-Mail-Adresse? Willst du die nochmal nennen?
Ja, podcast@letztegeneration.org. Und wir lesen alle Mails, auch wenn wir dann manchmal nicht gleich sofort antworten. Auch wenn ihr Vorschläge habt, welche GästInnen wir denn irgendwie mit einladen sollen. Oh, in Bayern wären wir jetzt verboten worden.
Ja, habe ich auch gerade, aber ja.
Hast du auch gerade gedacht? Ja. Ja, genau. Also auch wenn wir irgendwelche Menschen hier einladen sollen, die mit uns sprechen. Wir haben da nicht immer so viel Kapazitäten, weil wir, also ja, was heißt Kapazitäten? Wir planen halt das irgendwie nur manchmal ein, weil irgendwie das Wichtigste ist, dass wir genau in die Bewegung rein kommunizieren und was so passiert ist, genau, damit ihr das alles mitbekommt. Aber auch da sind noch weitere Interviews geplant und auch schon kommen bald, aber da verraten wir jetzt noch nichts, sondern ihr werdet es dann mitbekommen, wenn wir das nächste haben.
Ja, das war doch eine runde, spannende, interessante Folge, würde ich mal sagen. Zumindest war es für mich schön, mit dir zu sprechen. Was ihr dann findet, lasst es uns gern wissen.
Same. Dann halten wir uns ganz bald.
Bis in zwei Wochen.
Tschüss.
Tschüss.